Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen mit 3G, mit Glück, Gesundheit und viel Gutem. Willkommen. Peak Wohltätigkeit liegt am 7.1. auf jeden Fall hinter uns, um Weihnachten rum oder im Dezember allgemein. Da spenden ja viele für wohltätige Organisationen, für gemeinnützige Zwecke. Aber manche beschließen auch, ab dem nächsten Jahr werde ich ein besserer Mensch sein und beispielsweise regelmäßig spenden. Und dieses Thema Spenden, das kommt vielleicht auch gerade auf Sie zu, wenn Sie jetzt zu Beginn des neuen Jahres die Urlaubsplanung für 2022 in Angriff nehmen und Omikron hin, Omikron her, beispielsweise in die Sonne fliegen wollen. Da lockt dann ja gleich die Option, mit einer Überweisung an Atmosphäre die von mir verursachten Treibhausgase zu kompensieren. Sie ahnen, worauf das hinausläuft hier. Ich will mit Ihnen in dieser Sendung übers Spenden sprechen, vom Euro in der S-Bahn an Wohnungslosen, vielleicht auch über die abgelegten Babysachen, die Sie an eine Hilfsorganisation geben wollen, bis hin zum Erbe, das Sie vielleicht schon längst an den Tierschutz überschrieben haben oder eine Umweltschutzorganisation oder sowas. Vielleicht halten Sie aber auch Spenden für Unsinn, für eine billige Art und Weise, sich ein gutes Gewissen einzukaufen, oder Sie sind auf Spenden angewiesen, von der Tafel beispielsweise, aber vielleicht können Sie sich's auch gar nicht leisten, Geld abzugeben. All das und noch viel mehr aus diesem Bereich würde uns interessieren. Spenden, Heuchelei der Wohlhabenden. Unter dieser Überschrift diskutieren wir heute und wir sind neugierig auf Ihre Geschichten. 0331 70 99 111, die Nummer für Ihre Spendenstories. Und falls Sie jetzt denken, was für ein kerndoofes Thema, ich weiß eins, das viel wichtiger ist, ja, mit Ihrem Vorschlag bitte, schreiben Sie uns an die weber@radio1.de. Wir sprechen in dieser Sendung heute übers Spenden und auch über die Frage, ob das so eine Art moderner Ablasshandel oder Heuchelei ist oder ganz im Gegenteil sehr, sehr angezeigt. Und wir starten die Sendung ja oft mit einem Song, der passt. Und wenn Sie mal drauf achten, auch bei uns hier im Programm, es ist unfassbar, wie groß die Themen Geld und Konsum in der Welt der Popmusik sind. Irre, achten Sie da mal drauf. Mein Sohn hat gerade eine schwere Elvis Presley-Infektion und ich würde sagen, in jedem zweiten Song geht's um Gold, Money oder Dollars. Wenn wir dann aber ein bisschen konkreter gucken zum Thema Spenden, dann wird die Auswahl schon ein bisschen dünner. Und wir haben jetzt hier für Sie einen Song ausgewählt, der ganz allgemein das Thema Bedürftigkeit thematisiert. Und zwar in Form einer Forderung. War das, da ist Aloe Black mit der Nummer im Handumdrehen auf meinen musikalischen Radar gekommen und wahrscheinlich nicht nur auf meinen. I need a dollar. Wir reden heute übers Spenden und über Bedürftigkeit. Jede Wissenschaft hat ihre Fachbegriffe. Hier kommt jetzt einer aus dem Reich der Psychologie, Moral Licensing. So nennt man in der Psychologie das Phänomen, wenn man sich von Schuld freikaufen möchte. Beispiel, in der U-Bahn kommt jemand, fragt sie nach einem Euro oder einem Dollar und beim ersten Mal geben sie was, aber wenn dann der oder die zweite kommt, na, dann bleibt das Portemonnaie womöglich schon zu. So hat es uns der Psychologe Stefan Dickert erklärt von der Uni Klagenfurt, der analysiert, welche bewussten, welche unbewussten Mechanismen unsere Handlungen beeinflussen, wenn wir spenden, also wenn wir Bedürftigen von unserem Geld abgeben.
Es wird lieber gespendet für Kinder und für Tiere. Und das ist so, dass man, also wenn es um Opfer geht oder um Menschenleben, die halt irgendwie beeinträchtigt sind, die nichts dafür können, also Kindern ist es halt oft so, Tiere eben auch, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Schuldbewusstsein oder eben auch, dass man sich verantwortlich fühlt. Und also bei diesen Bereichen auf jeden Fall höhere Spenden. Beim Klimaschutz tut sich auch was. Allerdings ist das, also es hinkt noch ein bisschen hinterher. Was auch wichtig ist, also die Bereiche werden ein bisschen bestimmt, was halt gerade für mich persönlich als Spender irgendwie wichtig ist. Ein persönlicher Bezug dazu kann auf jeden Fall helfen.
Also Kinder und Tiere zuerst, wenn es ums Spenden geht. Und wer spendet, sagt Dickert, will mit seiner Spende direkt was bewirken. Siehe beispielsweise die Flut, des Hochwasser im Ahrtal im vergangenen Sommer. Wenn uns etwas sehr nah zu sein scheint, nah dran an uns, dann geben wir gerne. Welche Faktoren beeinflussen denn noch, wie freigebig wir sind?
Es gibt wirklich viele Faktoren, warum man halt spendet. Situationen jetzt in der U-Bahn, wird man halt direkt angesprochen und man fragt sich dann natürlich auch, wie leicht es ist, aus der Situation rauszukommen. Und eine ganz leichte Möglichkeit rauszukommen ist zu sagen, hier ist ein bisschen Geld und jetzt möchte ich alleine weiterfahren, ja, also nicht weiter angesprochen werden. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, was man dann machen kann. Man kann auch Nein sagen, das macht man, wie gesagt, auch oft genug. Aber oft fühlt man sich dabei dann nicht ganz so gut.
Also wir kaufen uns in gewisser Weise frei vom schlechten Gewissen. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wie halten Sie es denn mit dem Altruismus in Ihrem Leben? Auf Facebook sind Sie schon fleißig am Diskutieren und die Radio 1 Community, so sie sich da äußert, ist offenbar mehrheitlich fleißig am Spenden. Anne Klatsche hat geschrieben, eine Patenschaft bei Plan International hat sie. Sie ist Mitglied bei Welt der Igel e.V. und peppelt auch selbst mal Igel auf. Kinder und Tiere, wir haben es eben beim Psychologen gehört, sind Annas Herzensthemen. Johnny hat geschrieben, er gibt jeden Monat per Dauerauftrag an die Berliner Stadtmission. Lana spendet einmal im Jahr für den Storchenrettungswagen und Andi schrieb, heute für die Sternsinger gespendet, das Geld geht nach Nepal. Wie sieht's bei Ihnen aus? Was halten Sie vielleicht auch von Share-Produkten, die ja so funktionieren? Konsumier du mal fleißig, dann haben auch andere was davon. Wir sind wie immer sehr neugierig. 0331 70 99 111. Wir diskutieren übers Spenden. Ob das sinnvoll ist, ob das angezeigt ist, ob es vielleicht sowas ist wie eine moralische Pflicht. Und auf radio1.de fragen wir Sie, wofür würden Sie am ehesten spenden? Und da können Sie dann aus verschiedenen Bereichen auswählen. Kinder- und Jugendhilfe, Tierschutz, wir haben ja eben vom Psychologen gehört, Kinder und Tiere werden sehr gern bedacht, Umwelt, Katastrophenhilfe. Es gibt noch andere Kategorien und ich würde Sie bitten, gehen Sie doch mal auf radio1.de und wählen Sie aus, wofür Sie am ehesten spenden möchten.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir reden übers Spenden heute. Also spenden Sie, weil Sie es vielleicht moralisch für geboten halten, vielleicht auch, weil es ja tatsächlich Zwecke und Anliegen gibt, die Sie sehr, sehr stark bewegen. Womöglich sind Sie angewiesen auf Spenden oder arbeiten bei einer Organisation, die mit Spenden umgeht. All diese Perspektiven würden uns interessieren. 0331 70 99 111 ist die Nummer, um hier ins Gespräch zu kommen. Und gewählt hat sie Katrin. Guten Morgen, Katrin.
Guten Morgen.
Und ich weiß schon, Katrin, dass du spendest, aber nicht in Euro und Cent.
Genau, ich hatte immer schon Bedenken, ob das Geld tatsächlich dort ankommt, wo ich es hinspende und wer da noch beteiligt ist. Deshalb habe ich mir für mich überlegt, dass ich gerne Zeit spende. Ich bin also ein Zeitschenker.
Du schenkst Zeit an wen?
Ich bin in der Stiftung Gute Tat heute ein Engel dabei, ehrenamtlich. Und da gibt es Kurz- und Langzeitprojekte. Und für mich kommen Kurzzeitprojekte in Frage, zum Beispiel, wenn Menschen, erwachsene Menschen mit Handicap bei einer Veranstaltung oder irgendwohin auch Begleitung brauchen, dann biete ich mich da an und habe dann auch direkt wirklich die Sicherheit, es kommt da an und ich kriege ganz, ganz viel zurück.
Was kriegst du denn zurück?
Also es sind für mich natürlich bei solchen Kurzzeitprojekten wildfremde Menschen, aber wenn die mich anstrahlen und mich so sofort umarmen und schön, dass du da bist und kommst du morgen wieder und wir mögen dich, da bist du einfach überwältigt und da hast du wirklich das Wasser auch in den Augen.
Wie oft spendest du denn Zeit? Wie oft kannst du dir das erlauben?
Ja, das ist manchmal am Wochenende, manchmal am Abend. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich muss aber auch zugeben, dass im letzten Corona-Jahr das massiv runtergefahren wurde, weil natürlich auch nicht viel stattfand. Aber weiß ich nicht, das ist mehrmals im Jahr, dass ich da einfach dabei sein kann.
Du sagst, da kommt ganz, ganz viel zurück. Würdest du sagen, das ist die Hauptmotivation, um überhaupt zu spenden? Also ob nun Zeit oder Geld?
Das war es anfangs überhaupt nicht, also ist es auch jetzt noch nicht. Für mich war wirklich die Motivation, dass ich genau sehe, wo es ankommt. Das war mir wichtig. Und dass dann so viel zurückkam, das war dann noch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Das habe ich dann natürlich erst bei dem Einsatz dann auch direkt dann erfahren. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut.
Katrin, vielen Dank für deinen Anruf.
Sehr gerne.
Und ein gutes neues Jahr dir.
Danke
noch.
Danke gleichfalls.
Dankeschön. Und gewählt hat die 0331 70 99 111 auch der Jonas. Moin Jonas.
Moin, moin.
Und ich weiß, dass du eine Plattform gegründet hast und die heißt Danke mit drei E's am Ende. Die sollen stehen für einfach, ehrlich, empathisch und da geht's drum, naja, im Grunde Geld zu verdienen und Geld abzugeben gleichzeitig.
Genau, eher eigentlich, um Geld abzugeben. Also wir sind mehrere Freunde, kommen alle aus der Selbstständigkeit und uns hat da auch die Corona-Pandemie schwer gebeutelt und wir waren praktisch zum Umdenken gezwungen. Und wir wollten schon immer irgendwas machen, was Purpose hat, also man sagt einen Sinn hat und auch soziale Verantwortung erfüllt. Und da sind wir drauf gekommen, warum nicht einfach den alltäglichen Konsum, also das Kaufen und Verkaufen, mit dem Sinnvollen verbinden.
Das Angenehme und das Nützliche.
Genau, das Angenehme und das Nützliche. Und wir kennen das ja. Also viele von uns haben irgendwas im Schrank, was sie nicht mehr brauchen, was nicht mehr passt oder was einfach nur zu Hause rumsteht. Und wie ihr auch gesagt habt, ist ja das Thema Spenden oft ein schwieriges Thema, Leute anzusprechen, dass Leute dann praktisch Geld für was geben. Und wir haben gesagt, okay, es ist vielleicht viel, viel einfacher, wenn sich Leute von Sachen trennen, die sie eh nicht mehr brauchen, die vielleicht auf einer guten Plattform verkaufen können, also dass es weiter genutzt wird. Und dabei aber stellen wir noch zwei wichtige Fragen. Die erste Frage ist, wie viel möchtest du von dem Preis, also für, dass du das verkaufst, davon weitergeben? Und die zweite wichtige Frage, an wen möchtest du das weitergeben? Und bei uns kann praktisch jede gemeinnützige Vereinrichtung, Organisation oder Verein teilnehmen und dadurch wichtige Unterstützung sammeln. Also es ist auf Deutsch ein Marktplatz, wie er vielleicht schon existiert, für Secondhand-Artikel. Nur, dass man das wirklich mit dem Nützlichen und dem Guten verbindet. Und
also Jonas, ihr seid im Grunde so eine Art eBay. Aber ich gebe von dem Erlös, den ich erziele für meine aussortierten Schuhe oder meinen Laptop oder so, davon gebe ich was ab, beispielsweise die Hälfte an eine Organisation. Jetzt habe ich aber noch die Katrin im Ohr, die eben anrief und sagte, ja, sie möchte, dass das, was sie abgibt, zu 100% ankommt, da wo sie es haben will. Ich vermute mal, das macht ihr jetzt nicht zu 100% als Altruisten, sondern um da auch eine Kopeke mit zu verdienen.
Nee, also wir machen das zu 100%. Bei uns kann man wählen, dass man zwischen 5% und 100% weitergibt. Also unter 5% geht nicht, weil wir wollen ja, dass jeder Artikel, der bei uns gekauft oder verkauft wird, auch eine sogenannte Spende generiert. Mhm. Bei uns ist das eher so, dass wir zum einen natürlich versuchen zu wachsen und irgendwann über Werbepartner, die wirklich zu uns passen, also die wirklich auch Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung spielen, dass wir die mit auf unsere Plattform nehmen, nicht wie andere, dass wir praktisch werbeverseucht sind, sondern wirklich nur ausgewählte Werbepartner, das zum einen. Und das andere ist natürlich, wir haben, bei uns ist jede Transaktion mit einem sogenannten Verkaufskaufschutz geschützt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwas Gebrauchtes kaufe, das kommt nicht so an, wie ich das vielleicht bestellt habe oder es kommt gar nicht an, dann greift bei uns der sogenannte Verkaufskaufschutz. Das machen auch viele andere Plattformen.
Also so eine Art Versicherung, für die ich euch dann vielleicht was abgebe.
So eine Art Versicherung und das ist ein kleiner prozentualer Anteil. Und von diesem Anteil, einen klitzekleinen Centbetrag, der geht dann an uns und wir versuchen damit die Plattform weiter aufzubauen.
Sie sehen schon, wenn Sie uns hier gerade zuhören, es gibt viele Möglichkeiten zu spenden. Offenbar ist das ein Universum, das wir hier in dieser Sendung betreten. Und ich bin gespannt auf weitere Geschichten dazu. 0331 70 99 111 ist die Nummer der Wahl. Vielen Dank, Jonas. Alles Gute noch im neuen Jahr.
Vielen Dank.
0331 70 99 111. Ich spreche heute mit Ihnen übers Spenden. Und hier ist Roman. Guten Morgen, Roman.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich bin überrascht, dass ich jetzt schon so schnell dran bin. Dankeschön.
Sehr gerne. So, was machst du denn? Du engagierst dich selbst, ne? Also du spendest nicht, sondern du engagierst dich bei einer Organisation, die Spenden einsammelt.
Ja, genau. Also ich bin einer von den Menschen, die ambulant im Hospiz in Berlin-Spandau im Havelhöhe arbeiten. Mhm. Und das mache ich jetzt so seit 10 Jahren und kann das genauso bestätigen, wie die Frau vor mir das auch sagte, dass das unheimlich schön ist, da Dankbarkeit zu erfahren von den Menschen, die wir begleiten.
Unheimlich schön, ja. Sagst du. Es klingt aber auch unheimlich hart und traurig.
Ja, also das ist richtig. Also der Tod oder die Erfahrung mit sterbenden Menschen, die ist nicht schön. Mhm. Ja, also aber wir sind ja am Leben und die Menschen, wenn wir die begleiten, sind die ja auch noch am Leben. Und wir können ganz viele Dinge tun, um diese Zeit praktisch für die Menschen und für die Angehörigen vor allem auch irgendwie so ein bisschen erträglich zu machen, ja.
Jetzt ist aber Tod und Sterben so ein Thema, von dem viele, also da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, eher lieber weglaufen und eher lieber nicht dran denken. Ja. Erhöht das eure Chancen, Geld einzuwerben? Nach dem Motto, hier, da hast du ein Hunderter, aber jetzt hör auf, mit mir über den Tod zu sprechen? Oder macht es das schwierig, das Thema, mit diesem Thema das Portemonnaie aufzukriegen?
Nein, also wir erleben jetzt gerade im Hospizdienst, erleben wir, dass gerade auch Angehörige unheimlich dankbar sind für die Unterstützung, die sie da bei uns erfahren. Mhm. Und da gibt es auch wirklich großzügige Menschen, aber eben auch Dinge, die machen wir ja, wir tun ja den Dienst auch, ohne dass wir jetzt Geld dafür bekommen. Ja, also deswegen, meine zweite Phase ist ja, wir haben sozusagen auch eine Kindertrauergruppe mhm. eröffnet bei uns im Hospiz und im ambulanten Hospizdienst, wo wir vor 2 Jahren eine großzügige Spende vom BMW-Werk in Spandau erhalten haben, wo wir sozusagen mit diesem Startkapital was aufbauen konnten. Und jetzt sind wir sozusagen in der Phase, wo wir das zu laufen haben. Wir haben das so weit erweitert, dass wir 2 Gruppen sogar jetzt zum Laufen haben oder am Laufen haben. Mhm. Aber wir brauchen auch wieder Geld, um weiterarbeiten zu können, weil wir...
Gut klappt das ohne so einen Großspender? BMW kann natürlich da Betrag locker machen. Aber wenn ihr so auf Einzelpersonen zugeht, wie gut klappt das?
Ja, das ist echt müßig. Also es gibt immer wieder ganz viel Dankbarkeit von Familien, wo wir mit den Kindern dann arbeiten. Ja, aber das sind eher so die kleineren Aufwendungen, die wir da tätigen können. Wir haben jetzt ein großartiges eine Vision. Wir haben da eine kleine Scheune bei uns in Gato entdeckt. Die müsste hergerichtet werden. Und wir würden Zeit investieren und machen, aber wir brauchen auch Handwerker, die da vielleicht auch sich mit irgendwie einbringen können, ja. Und da irgendwie so eine Basis oder so eine Öffentlichkeit zu erreichen, das ist nicht so einfach. Also,
aber hiermit vielleicht ja doch ein bisschen gelungen, Roman. Vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, ja, ja.
Und genau. Also, alles Gute für deine und für eure Arbeit.
Ja, ich danke euch, dass ihr da so offen berichtet. Herzlichen Dank an euch alle.
Mach's gut, danke dir.
Ciao.
Und angerufen hat auch Tosca. Hallo Tosca.
Ja, hallo, ich grüße dich.
Moin, moin.
Das passt ja ganz gut jetzt, dass ich gleich nach einem ehrenamtlichen Mitarbeiter aus dem anderen Hospiz drankomme.
Aha.
Ich bin Geschäftsführerin von mehreren Hospizen in Berlin, auch einem teilstationären und möchte zumindest am Anfang schon mal sagen, Erfahrung mit sterbenden Menschen kann sehr schön sein.
Mhm. Das hat Roman auch zum Ausdruck
Arbeit,
gebracht.
Ja. Naja, er hat gesagt, ist nicht schön, weil wir leben ja noch und noch leben die anderen. Das kann einem sehr viel geben. Also das sagen unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die Zeit schenken uns auch jeden Tag und das merken wir ja auch. Aber das nur nebenbei.
Lass uns über das Spenden reden. Inwiefern seid ihr auf Spenden angewiesen und wo bekommt ihr sie her?
Wir sind auf Spenden angewiesen schon mal gesetzlich. Wir müssen 5% unseres normalen Bedarfssatzes über Spenden generieren.
Mhm.
Das heißt, 5% meiner Pflegekollegen, der Gehälter, des Stroms, des Wassers, alles, was wir hier verbrauchen, muss ich über Spenden generieren.
Und klappt's?
Das klappt. Und es sind nicht die Großen. Es sind wirklich nicht die Großen. Es ist nicht Großspenden gleich Heuchelei. Es sind die Berlinerinnen, die Berliner, es sind die Kleinunternehmen, es ist der Mittelstand. Ich kann sagen, ich lese jetzt seit 11 Jahren jeden Monat auf dem Kontoauszug 15 € Spende, eine kleine Spende, damit Menschen in Würde sterben können. Und das bewegt mich seit 11 Jahren immer wieder und genau.
Wer spendet euch denn? Sind das Menschen, die mit euch zu tun hatten, weil Angehörige, beispielsweise Freundinnen, Freunde in euren Hospizen gestorben sind, also die einen direkten Bezug zu euch haben, die euch kennen? Oder sind das auch Leute, von denen ihr nichts weiter wisst, als vielleicht den Namen auf dem Kontoauszug?
Beides. Es ist beides. Natürlich sind es die, die uns kennen, die Arbeit erlebt haben, die erlebt haben, was sie da auch bekommen an Fürsorge, an Kümmerung, an Entlastung.
Mhm.
Wir haben ja ein teilstationäres Hospiz, ein Tageshospiz. Das ist dann nochmal eine andere Art von Entlastung. Die sind dann auch wieder Multiplikatoren und Mittler. Und es sind sogar auch Menschen, die nur gehört haben, da ist was, da gibt's was Gutes. Die machen einen guten Job. Guck mal, ob du da dein Geld hingeben kannst. Also es ist eine Mischung. Es ist alles nicht leicht, das stimmt. Und ist in den letzten 2 Jahren auch definitiv nicht leichter geworden. aber es ist nichts, wo wir auch nicht sagen können, es kommt nicht an. Also auch das, ne, das war ja vorhin schon mal die Angst, dass es nicht ankommt, da wo es hin soll. Das ist, denke ich, gerade auch in Hospizen, und ich spreche jetzt für unsere Hospize, es kommt genau da an, wo es landen soll, in der Pflege, in der Betreuung, in der Trauerarbeit,
das Trauerbegleitung. Das sagt Tosca, die ist Geschäftsführerin in einem Hospiz. Danke auch für deinen Anruf. Alles Gute für euch.
Sehr gerne. Danke.
Tschüss.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir sprechen heute übers Spenden und gleich haben wir hier einen alten Hasen der Spendenwirtschaft im Programm. Thilo Bode, der hat Greenpeace nach Deutschland gebracht, später dann selbst eine spendenfinanzierte Nichtregierungsorganisation aufgebaut. Und wie das denn eigentlich funktioniert, gut funktioniert, das Einwerben von Spenden, das bespreche ich gleich mit ihm. Leute, öffnet eure Herzen für mein Anliegen und eure Portemonnaies auch. Einer, der genau weiß, wie das funktioniert, also das kann Campaigning und das Geld einsammeln, Spenden einsammeln. Das ist Thilo Bode. Der hat die deutsche Sektion von Greenpeace mit groß gemacht und dann Foodwatch aufgebaut, also dann mit dem Fokus auf gesunde Lebensmittel weitergearbeitet. Schönen guten Morgen, Herr Bode.
Guten Morgen.
Was muss zusammenkommen, damit die Deutschen gern von ihrem Geld abgeben?
Grundsätzlich sollte man sagen, dass ohne private Spenden für gesellschaftlichen Bereich, für Kinder, für Soziales, für Alte oder auch für politische Organisationen wie Umweltschutz unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren würde. Deswegen ist das wirklich etwas Gutes. Und wenn man Spendengeld erwirbt, wenn man also selber für eine Organisation macht, ist das einfach lebensnotwendig, weil man will ja eben gerade kein Geld vom Staat bekommen.
Man will kein Geld vom Staat bekommen, sagen Sie. Aber müsste nicht eigentlich langfristig das Ziel von Organisationen wie denen, bei denen Sie gearbeitet haben, sein, sich selbst abzuschaffen, also die Zwecke vollumfänglich erfüllt zu haben?
Ja, das ist natürlich das Idealziel, was aber nie eintreffen wird, denn wir sehen das ja im Umweltschutz und in der Entwicklungshilfe in anderen Bereichen auch. Der Staat ist eben alleine nicht in der Lage, das alles zu managen. Das Engagement der Bürger ist zusätzlich wichtig in der Demokratie, auch um den Staat zum Teil auf die richtige Spur zu setzen. Deswegen schließt das eine das andere nicht aus.
Wir haben in dieser Sendung schon gehört, dass Geld einsammeln am besten funktioniert, sagt der Psychologe, wenn es A um Kinder und B um Tiere geht. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Mir ist diese Einschätzung zu abfällig. Natürlich, je mehr ich für emotionale Themen werbe, desto leichter ist es auch für Kinder, die alleine ohne ihre Eltern aufwachsen, ist das natürlich immer ein Ding ans Herz geht. Auch Tierschutz ist sowas Emotionales. Und dann gibt es eben aber zusätzlich auch andere Bereiche, die etwas trockener sind zu vermitteln. Vielleicht etwa eine Verbesserung des Finanzwesens. Deswegen auch hier muss man abwägen, was ist erforderlich, um die Bürger zu bewegen, Geld zu spenden.
Aber mit den spröden Themen ist es doch vermutlich schwieriger, oder? Wie bringt man die an den Mann und an die Frau?
Sie haben völlig recht, das ist natürlich schwieriger und hier muss man sich überlegen, findet man einen Punkt, und das ist völlig legitim, der die Menschen doch ein bisschen emotional bewirkt, weil man ihnen erklären kann, letztlich sind sie auch selber davon betroffen, wenn dieser Sektor, zum Beispiel der Verbraucherschutz ist ja auch relativ trocken, nicht richtig funktioniert.
Jetzt haben Sie sich viel beschäftigt mit Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und aus einer anderen Perspektive hat Ilse Aigner das auch getan, als ehemalige Bundesministerin genau für diese Ressorts. Und die hat über Sie, Herr Bode, mal gesagt, er lebt von der Skandalisierung, das ist sein Geschäftsmodell. Demnach würden Sie ein Klima der Verunsicherung schüren. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ihr jetzt nicht zustimmen mögen, aber ist da doch irgendwie was dran? Also ohne Dringlichkeit und vielleicht auch ohne Skandal wird nicht so gern gespendet, oder?
Frau Klöckner hat im Wesentlichen Interessen.
Aigner war das in diesem Fall.
Die der Verbraucher verteidigt und unterstützt. Und dieser Vorwurf ist einfach ein persönlicher Vorwurf unter der Gürtellinie. Den nehme ich gar nicht wahr.
Also da ist nichts dran.
Da ist natürlich nichts dran. Das ist einfach eine schlichte Unverschämtheit. Ich würde über Frau Klöckner nie so etwas Abfälliges sagen, auch wenn ich politisch ihrer anderer Meinung bin.
Dann lassen Sie uns noch mal auf einen anderen Bereich gucken, der auch im weitesten Sinne zum Spenden gehört. So eine Art Tauschhandel, den beispielsweise Atmosphäre anbietet. Flieg du in die Sonne, Konsument, und schick mir ein paar Groschen für den Klimaschutz. Sinnvoll oder nicht?
Das ist überhaupt nicht sinnvoll, denn dadurch wird überhaupt nicht ein Gramm, ein Kilogramm weniger Treibhausgas in die Luft gestoßen. Das ist einfach nur eine Methode, um gutes Gewissen zu schaffen, und es verhindert sogar effektiven Klimaschutz, weil die Menschen sich denken, ach, das ist ja ganz einfach. Ich nehme einfach 50 Euro in der Hand und dann wird alles gut.
Wir sprechen später in der Sendung noch mit einem Philosophen, der das genau gegensätzlich bewertet. Ich würde mit Ihnen gern noch mal auf das Gesamtvolumen gucken. Die Deutschen haben 2021 mehr gespendet denn je. Bis zum September im vergangenen Jahr waren es 3,8 Milliarden Euro. Sind es in Ihren Ohren, die Sie sich Ihr ganzes Berufsleben lang mit solchen Sachen beschäftigt haben, gute Nachrichten oder sind es doch eher schlechte, weil es ja zum Ausdruck bringt, dass wir selbst so viel unterstützen müssen, was politischerseits vernachlässigt wird?
Ja, wie schon gesagt, die politische Unterstützung durch Bürger ist notwendig in der Demokratie. Das ist kein bedauernswerter Zustand. Und ich finde das eine große Nachricht, denn die wirtschaftliche Situation verbessert sich ja gerade nicht unbedingt sehr stark für die meisten Menschen. Deswegen ist diese große Spendenzahl eine gute Nachricht. Das zeigt, dass die Leute sich auch Gedanken darüber machen, dass sie sich nicht nur allein in der Welt befinden, sondern dass andere Bereiche in der Demokratie unterstützt werden müssen.
Das sagt Thilo Bode, der hat Greenpeace Deutschland und Foodwatch mit aufgebaut und seit Jahrzehnten Erfahrung im Einsammeln von Geld für NGOs. Haben Sie besten Dank für Ihre Zeit heute Vormittag, Herr Bode. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sprechen in dieser Sendung übers Spenden, also ob Sie spenden, ob Sie im weitesten oder engeren Sinne mit Spenden umgehen, solche einwerben, solche vielleicht auch selbst brauchen. Und angerufen hat Falco.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Spenden ist. Ich selbst bin freier Mitarbeiter in einem Verein, ACT e.V. Wir machen Kinder- und Jugendarbeit und zeigen, wie Demokratie lebbar wird, wie sie erfahrbar wird, wie demokratische Prozesse, Führungsprozesse ablaufen. Und diese Arbeit ist gerade sehr, sehr arg gefährdet durch die Einbußen der Spenden, auf die der Verein so wahnsinnig angewiesen ist. Und das wäre jetzt so eine andere Seite vom Spenden, die dies brauchen.
Das sagt Falco. Gemeldet hat sich auch Andrea und die hat beim Spenden bzw. vielmehr danach eine überraschende Erfahrung gemacht.
Mir ist aufgefallen, ich hatte ja vorher noch nie irgendwas abgesetzt an Spenden. Also ich hatte jetzt so eine Bescheinigung und man kriegt da ganz, also ich war erstaunt, was ich wiederbekomme vom Staat. Das wusste ich nicht. Es ist mir klar, warum Reiche so viel spenden und ich kann ja das eingesetzte Geld dann da wieder in den Pool schmeißen.
Sagt Andrea, die hat Geld gespendet und war überrascht, wie massiv der Staat das fördert. Zu der Frage, ob nun eher Reiche oder eher Menschen mit geringem Einkommen spenden, gibt es natürlich auch Zahlen. Ich habe die hier mal für Sie. Demnach spenden natürlich Menschen mit einem geringen Einkommen in absoluten Zahlen weniger als welche, die viel Geld zur Verfügung haben. Aber im Verhältnis zum Einkommen zahlen die mit einem kleinen Einkommen zwischen 0 und 5.000 Euro, zahlen 11% oder geben 11% ihres Einkommens ab. Wohingegen es bei den Einkommensklassen darüber dann nur noch 1% des eigenen Einkommens ist, das abgegeben wird. Und zu der Frage des Absetzens hat sich auch Alice bei uns gemeldet per Mail und die schreibt, ich arbeite in einem Steuerbüro und ich kann aus Erfahrung sagen, dass Spenden nichts mit der Höhe des Einkommens zu tun hat, eher im Gegenteil. Und dann hat sie noch eine weitere Beobachtung gemacht, nämlich, dass Menschen, die konfessionell gebunden sind, sehr viel mehr spenden, also Menschen, die einer Religionsgemeinschaft angehören, so schreibt sie, spenden überdurchschnittlich viel mehr als Konfessionslose sozusagen. Und viele Menschen, die aus der Kirche austreten, weil ihnen die Kirchensteuer zu hoch ist, schreibt Alice, sagen, dass sie das Geld ja lieber direkt spenden würden, aber das würde dann nicht passieren. Und Alice unterschreibt das, was uns Andrea eben gesagt hat. Spenden ist steuerlich so super günstig. Man kann viel damit bewirken. Ich kann das nur empfehlen. 0331 70 99 111. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichten aus dem Spendenkosmos.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Auf radio1.de haben wir zu Beginn dieser Sendung eine Umfrage gestartet mit der Frage, wofür Sie denn am ehesten spenden würden und haben da so verschiedene Kategorien aufgemacht. Ein Psychologe hat uns ja in der Sendung gesagt, Kinder und Tiere würden am häufigsten bedacht, weil die eben sich selbst nicht helfen können, also wehrloser sein als beispielsweise erwachsene Menschen oder zumindest so wahrgenommen würden. Deswegen würde da viel Geld hingehen. Kinder- und Jugendhilfe in unserer Umfrage, bei der Sie sich beteiligt haben, die bekommen 22% der Gelder. Der Tierschutz dagegen nur 13%. Sie können weiter gucken. Kinder- und Jugendhilfe, Tierschutz, Umwelt, Katastrophenhilfe, Kultur- und Denkmalpflege oder lokale Projekte. Wo würden Sie am ehesten spenden? Die Umfrage finden Sie auf radio1.de. In den Urlaub fliegen und per Zahlung an Atmosphäre das Klimagewissen beruhigen. Im großen Format essen gehen und auf dem Weg zum Sterne-Restaurant dem Wohnungslosen noch einen Euro in den Pappbecher werfen. Ist das eigentlich verwerflich oder vielmehr genau richtig? Wer viel hat, kann und sollte auch viel abgeben. Das bespreche ich mit dem Philosophen Bernward Gesang von der Universität Mannheim. Schönen guten Morgen, Herr Gesang.
Ja, guten Morgen, Frau Weber.
Spenden Sie? Und falls ja, wie viel und wem?
Ja, ich spende und zwar rund 15% meines Einkommens an diverse Organisationen, die sich dem Klimaschutz verschreiben und die insbesondere viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, also Doppeleffekte erzielen. Zum Beispiel armen Menschen helfen, gleichzeitig den Urwald vor der Abholzung bewahren, damit die Artenvielfalt, den Klimaschutz, den Naturschutz insgesamt fördern. Mhm. Das heißt also, versuche da strategisch einzusetzen.
Jetzt haben Sie das Thema Klima schon und Klima und Spenden schon angesprochen. Sie haben da auch ein Buch drüber geschrieben. Und in dem sagen Sie, ich verkürze es jetzt, wir können schön weiter mit dem SUV rumdüsen und in den Urlaub fliegen. Verzichten müssen wir nicht, wenn wir denn schön und artig Kompensation zahlen. Das dürfte Moralpuristen nicht gefallen. Wieso denken Sie, ist das trotzdem richtig?
Nein, ich denke vor allen Dingen nicht, dass das richtig ist. Da muss ich mich nochmal, muss ich Sie nochmal korrigieren.
Bitte?
In der Tat, Spenden ist wichtig. Und das Kompensieren ist gleichzeitig ein Fehler, ein Denkfehler. Beim Kompensieren gebe ich ja genau so viel zur Spende, wie ich brauche, um meine eigenen CO2-Emissionen auf Null zu schalten. Darum geht es mir gar nicht. Ich finde, wir sollten mehr spenden, als wir de facto an CO2 verursachen. Wenn Sie sich zum Beispiel vornehmen, ein Jahr lang auf Fleisch zu verzichten, verhindert das 450 Gramm CO2-Emissionen. Man spart durch den Verzicht 651 Euro, also die habe ich nicht ausgegeben. Wenn ich denselben Betrag einsetzen würde, um ein sinnvolles Kompensationsprojekt, wie man die nennt, aber letztendlich, um in die dritte Welt zu spenden, dann würde ich 28.300 Kilogramm CO2 ersparen dadurch. Das ist erstmal ein ganz starker Grund dafür zu spenden.
Also Sie rechnen das mit dem Spitzenbleistift aus, wo mein Verzicht oder aber meine Geldspende am segensreichsten wirkt.
Ja, man ist verpflichtet, wenn man sich schon engagiert, es so effizient wie möglich zu tun und nichts von dem, was man einsetzt, quasi wegzuwerfen. Zudem hat die Spende weiter den Vorteil, dass sie sicher ans Ziel kommt. Also wenn ich zum Beispiel meine Emissionsverhalten umstelle und an meinem ökologischen Fußabdruck arbeite, wie mir das allgemein empfohlen wird, habe ich das Problem, ich alleine bewirke gar nichts. Ich muss immer darauf hoffen, dass genug Leute mitziehen, um eine CO2-Reduktion zu erzielen, die nennenswert ist und die uns die Welt besser macht. Und das erziele ich eben nur, wenn die Politik tatsächlich das Verhalten vieler Menschen koordiniert, was sie momentan aber eben nicht tut.
Herr Gesang, was halten Sie denn von diesen Share-Produkten, bei denen ich ordentlich konsumiere und dadurch Konsum für ärmere Menschen möglich mache?
Also ich würde immer nur sagen, dass der Erhalt des eigenen Konsums ein sekundäres Ziel ist. Es geht also darum, dass wir Motivation nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Das ist ein weiterer Grund fürs Spenden. Wenn ich mein ganzes Verhalten umstellen soll, dann überfordere ich mich damit schnell. Während Spenden uns tatsächlich leichter fällt, komischerweise. Wir geben also, wie auch die deutsche Ökosteuer zeigte, lieber Geld aus, als unser Verhalten zu ändern. Da hat man ja auch dummerweise mehr für den Sprit gezahlt, als die Autos stehen gelassen. Und da kann man eben auch beim Spenden ansetzen, wenn man gleichzeitig genug spendet.
Sind reiche Menschen eher verpflichtet, viel abzugeben als Menschen mit einem geringen Einkommen? Lässt sich das sagen?
Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Wir müssen uns mal klar machen, dass wir als Normalverdiener, die 52.000 Dollar im Jahr verdienen, zum reichsten 1% der Weltbevölkerung gehören. Das heißt also, man kann mit Fug und Recht sagen, in einem gewissen Sinne sind wir als Normalverdiener Krösus. Und wenn man gleichzeitig auf einer Insel des Reichtums lebt, was wir jetzt eben tun, und an deren Küsten laufend sieht, dass sowohl Migranten wie Arme, wie in der Zukunft auch Klimageschädigte quasi ertrinken, dann kann man nur sagen, dass uns das Leid dieser Menschen nicht egal ist, wenn wir dagegen uns wenigstens im unteren Bereich unserer Verdienstmöglichkeiten und so weiter, also wenigstens mit niedrigen Prozentzahlen unseres Einkommens, 3-4% oder irgend sowas, engagieren. Sonst muss man sich eben sagen lassen, es ist ja schlicht egal, dass die Leute da sterben, und das will ja keiner von uns. Wir wollen ja zu den moralischen Individuen gehören, die sich selber sagen können, wir sind eigentlich die Guten.
Bernward Gesang ist Philosoph und hat ein Buch zur Klimadebatte veröffentlicht, mit kühlem Kopf über den Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte. Ich habe mit ihm besprochen, wo und inwiefern Spenden sinnvoll sein kann. Besten Dank fürs Gespräch, Herr Gesang.
Ja, vielen Dank, Frau Weber.
Wir sprechen übers Spenden in dieser Sendung, und angerufen hat vorhin eine Hörerin, die sagte, sie war ganz überrascht, dieses steuerliche Absetzen von Spenden hat sie zum ersten Mal gemacht, und das wurde ziemlich gut bezuschusst sozusagen in der Steuererklärung, so dass man dann wiederum Geld hat, das man spenden kann. Daraufhin hat Martina uns eine Mail geschrieben und sagt, das irritiert sie schon immer, warum eigentlich Spenden steuerlich zu Teilen absetzbar sind, also wieder im eigenen Portemonnaie landen. Sie schreibt, man will doch mit einer Summe jemanden oder etwas unterstützen und nicht nur das Geld auf eine Art Rundreise schicken. Das findet sie merkwürdig, weil es ja auch bedeutet, dass die Gesellschaft oder die Steuerzahlerinnen, Steuerzahler dann sozusagen dieses Geld zurückerstatten, was ja eigentlich gespendet wurde. Sie fragt sich, wer hat es erfunden? Vielleicht hören Sie ja gerade zu und arbeiten in einem Steuerbüro. Würde mich mal auch interessieren. 0331 70 99 111. Dann hat aber auch Paula angerufen, und die hat nochmal hier eine ganz andere Art der Spende thematisiert.
Ich habe vor 5 Wochen ein Gewebetransplantat, also eine Spende bekommen, und kann jetzt wieder mit dem Auge statt 10% 100% sehen. Ich komme gerade vom Optiker und ich bin so dankbar und glücklich darüber.
Also sie wirft nochmal ein Schlaglicht auf das Thema Organspende, und gemeldet hat sich auch Uwe.
Viele, die hier angerufen haben, die tolle und sinnvolle Arbeit in Projekten machen, sind auf Spenden doch deswegen angewiesen, weil die Finanzierung nicht auskömmlich ist. Das heißt, es wird viel zu wenig Geld für soziale und wohlfahrtsstaatliche Zwecke oder für die Entwicklungshilfe ausgegeben. Das Entwicklungshilfeziel, was die UNO festgelegt hat, wird seit Jahrzehnten von Deutschland nicht erreicht. Und das große Problem beim Spenden ist, die Leute tun es freiwillig. Ja, und damit bekommt man sozusagen keine sozialgerechte Umverteilung hin, um auch hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen.
Die Kritik von Uwe eben, vielleicht auch an dem, was uns Thilo Bode erzählt hat, der meinte ja, der Thilo Bode, es ist total wichtig, dass solche Sachen nicht staatlich organisiert sind, sondern dass die Zivilgesellschaft da als Korrektiv tätig wird, indem sie spendet. Und Uwe sagt, gibt schon einiges, was besser durch die Politik geregelt wäre. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sie vielleicht Lebensmittelunterstützung von der Tafel beziehen, dass Sie sich das auch genauso denken. Auch das wäre nochmal was, was mich interessiert. Unter 0331 70 99 111. Also wenn Sie auf Spenden angewiesen sind, ob Sie finden, dass das eine optimale Lösung ist tatsächlich. Dann hat uns noch ein Anruf erreicht von Rajan, und der spendet auf diese Weise.
Ich habe mir angewöhnt, die Länder, in die ich reise, wenn es arme Länder sind, dort jemanden zu suchen, wo man über einen längeren Zeitraum regelmäßig spenden kann, wie zum Beispiel in Thailand oder in Indien, wo wir in Indien auch Freunde haben, die Schulen betreiben, wo wir auch mit spenden. Und ich rufe alle auf, sich ähnlich zu verhalten, das Geld hundertprozentig jemandem zuzuführen, wo man vertrauen kann, dass die Spenden direkt ankommen, dort, wo sie hin müssen.
Auch das ja immer wieder ein Thema hier bei Ihnen anrufen, also dass Sie wollen, dass Ihre Hilfe und Unterstützung zu 100% und ohne Abrieb da ankommt, wo Sie sie hinhaben wollen. 0331 70 99 111. Rufen Sie gern weiter an.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Einen schönen guten Tag wünsche ich. In dieser Sendung, in der wir über das Spenden reden, inwiefern das sinnvoll ist, ich glaube, das kann ich zusammenfassen, dass Sie hier sehr weitgehend sagen, das ist es, auch wenn die eine oder der andere von Ihnen sich wünscht, dass da staatlicherseits mehr passieren sollte. Gemeldet hat sich auf jeden Fall Michaela mit diesem Statement.
Ich finde es auch genauso wichtig, dass es natürlich verschiedene Formen gibt, wie man sich einbringen kann. Also Spenden ist ein Teil, sowohl Zeit als auch Geld zu spenden. Der andere Teil ist natürlich, dass ich immer in meinem Leben gucken kann, wie kann ich mich solidarisch einbringen. Das fängt beim Einkauf an, das fängt beim Verhalten mit Nachbarn und Freunden an. Ansonsten wollte ich die Möglichkeit nutzen, auch noch auf eine neue Plattform aufmerksam zu machen, bei der man für ganz konkrete Naturschutzprojekte sich einsetzen kann und damit die eigene Umwelt sozusagen auch mitgestalten kann. Und die Plattform findet sich unter www.agora-natura.de.
Und angerufen hat auch Guido und der weist auf eine bestimmte Denkschule oder philosophische Denkschule hin.
Ich würde ganz gerne ein neues Stichwort reinwerfen, effektiver Altruismus. Da gibt es auch ein Buch dazu. Da hat sich mal jemand Gedanken gemacht darüber, wie man betriebswirtschaftlich ausrechnet, wie gut eine Spende wirkt. Hochinteressant das Buch. Die hat zum Beispiel ausgerechnet, was weiß ich, mit $5,000 kann ich eine Herz-OP machen, aber eben halt auch irgendwie 8.000 Wurmkuren. Also ist es irgendwie besser, diese 8.000 Wurmkuren zu bezahlen. Also ihm ging es halt hauptsächlich um den Mehrwert. Also man muss da spenden, wo kein anderer hingeht. Dann bewirkst du was damit. Und den Ansatz finde ich irgendwie total humanistisch.
Also das ist der Einwurf von Guido, sozusagen mit kühlem Kopf zu spenden, wie das der Philosoph Bernward Gesang hier formuliert hat im Programm. Der eben auch guckt, wo schafft meine Spende den größten gemeinschaftlichen Nutzen. Wenn Sie da mehr zu lesen wollen, im vergangenen Dezember gab es ein Interview dazu in der Zeit und zwar mit einem Philosophen aus, ich glaube Oxford war das, Toby Ord heißt der, der spendet genau auf diese Art und Weise. Und diese Denkschule heißt eben effektiver Altruismus. Da geht es nicht drum, welches Projekt ich am meisten mag oder welcher Bedürftige mir am nächsten ist, sondern nach dem maximalen Nutzen, also quasi managermäßiges Denken auch im Bereich des Spendens. Ist auf jeden Fall interessant nachzulesen. Der Artikel, falls Sie sich den suchen wollen, heißt Die Zukunft der Menschheit sichern. Wir sind natürlich weiter gespannt auf Ihre Anrufe unter 0331 70 99 111.
Radio 1, nur für Erwachsene.
In dieser Sendung, in der wir über das Spenden sprechen, und da gehören natürlich die sozialen Netzwerke dazu, auch da haben wir Sie gefragt, wofür spenden Sie denn, wieso spenden Sie denn oder lassen Sie es ganz bleiben? Und Wiebke Koinecke hat natürlich die sozialen Netzwerke für uns fest im Blick. Moin, Wiebke. Ja, dann muss ich die richtige Leitung aufmachen, schon höre ich dich.
Oh. Ne? Hörst du mich jetzt? Hallo Katja.
Jetzt höre ich dich. Moin,
ich höre dich, sehr schön.
So, im Interview von einem Psychologen haben wir gehört, Kinder und Tiere, das zieht. Thilo Bode hat gesagt, das so sparsam zu formulieren sei zynisch. Wie sieht denn das aus auf Facebook und Co.? Findet sich das da wieder?
Ja, total. Also Tiere und Kinder stehen ganz vorne auf der Liste und dazu kommen dann so bekannte Organisationen wie Amnesty International, UNICEF, Greenpeace, Sea-Watch oder wie Stefanie Klinge auf Facebook ganz schön schreibt, Igelschutzorchester Bäume in Deutschland.
Wow, was für ein Dreiklang. Was denn noch? Wo geht noch Geld hin?
Ja, also ich finde ja besonders interessant so diese Aspekte, wo Sachmittel zum Beispiel gespendet werden. Beryl Friedrich schreibt auf Facebook, Hallo Radio 1, ich traue den ganzen Spendenaktionen, wo man Geld senden darf, gar nicht. Und deswegen kauft er mehrmals im Jahr Futter und Bedarfsmittel für ein Brandenburger Tierheim ein und liefert es persönlich dort ab, damit er sich sicher sein kann, dass es auch zu 100% bei den Tieren und Mitarbeitern ankommt. Was man ja auch spenden kann, darüber habt ihr auch gesprochen, ist seine Zeit und Arbeitskraft. Andreas Henning macht das gemeinsam mit seiner kleinen Tochter und zwar jedes Jahr so kurz vor oder kurz nach Weihnachten und sagt, geht in ein Kinderheim in der Gegend und verschenkt dort kleine Tüten mit Weihnachtssüßigkeiten an die Kids. Er schreibt, der Dank der Kinder ist sagenhaft, die Freude auf beiden Seiten riesig, vor allem ist das Strahlen in den Kinderaugen das Schönste. Und ich habe mir noch Berit Gundermann rausgesucht von allen Kommentaren, denn das Ehrenamt ist ja nicht zu vergessen, das ist ja auch etwas, wo man seinen Zeit und Arbeit Arbeitskraft spendet. Und sie arbeitet für einen Verein für Bildung für Kinder in Südafrika. Bikisa heißt der. Und sie ist dort ehrenamtliche Schatzmeisterin, denn sie will sicherstellen, dass jede Spende ohne Verwaltungsaufwand ankommt.
Ja, das haben wir hier on air auch häufiger gehört. Diese Sorge, ob das, was ich gebe, denn auch wirklich zu 100% oder zumindest weitgehend da ankommt, wo es hin soll. Gibt es da auch kritische Stimmen?
Ja, unbedingt. Also Tanja Feige sagt, sie spendet am liebsten regional, wo sie wirklich weiß, dass das Geld auch direkt ankommt. Und einen interessanten Aspekt sagt sie, sie findet es total lästig, wenn man einmal spendet und dann ab da gleich mit Werbung bombardiert wird. Und sie fragt sich, ob diese Ressourcen dann nicht vielleicht doch viel, viel sinnvoller eingesetzt werden können. Und sie, bei ihr ist es dann knallhart, für diese Sachen spendet sie dann auch nicht mehr.
Mhm, ja, ich muss sagen, das ist bei mir tatsächlich genauso so, dass ich denen dann auch teilweise schon geschrieben habe, spart mal das Porto, gibt es für andere Sachen oder? Aus. Ja. So, dann haben wir ja auch nach der Motivation gefragt, also wieso Menschen spenden, was haben die Hörerinnen und Hörer darauf gesagt?
Ja, also das Gefühl, etwas bewirken zu können, ein Zeichen setzen, Arbeit ermöglichen von Menschen, die Großes leisten, das steht ganz oben bei vielen Hörerinnen. Wir haben eine Antwort auch per Twitter bekommen. Oh Gott, ich kann das leider nicht so. Freaks, so ein cooler Twitter-Name. Mhm. Er spendet im Rahmen seines Budgets oft mal einen Euro an den Fragenden in der Bahn, regelmäßig aber an Institutionen, so wie Amnesty. Er sagt, als Wohlstandsweltbewohner sollte, muss uns möglich sein, das zu tun und fragt sich dann aber auch, kaufe ich mich damit frei? Ich weiß es nicht. Eine kritische Stimme kommt eher von Birgit Saale. Sie persönlich hält jede arbeitsfähige Person für nicht bedürftig, aber sagt, es gibt individuelle Schicksalsschläge, wo zum Beispiel Rentner sich schämen, zum Sozialamt zu gehen. Und deswegen ist es bei ihr so, dass ihre Familie einen Beitrag für den Umbau einer Obdachlosenküche in einer Kirchengemeinde gespendet hat, weil die Obdachlosen sonst kein frisches, gekochtes Essen mehr bekämen. Mhm. Also das ist sozusagen, und sagt dann noch am Ende, in unserem Sozialstaat müsste niemand obdachlos sein, was nichts daran ändert, dass es obdachlose Menschen gibt. Und weil wir es können, spenden wir gerne.
So, wir haben ja auch über diese Motivation hier gesprochen im Programm, wieso ich das mache. Gibt es denn aber vielleicht auch, wenn wir auf die Form gucken, besonders kreative Wege, das Geld ja gut und sinnvoll auszugeben, zu spenden? Irgendwas, wovon wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden könnten?
Also Bernd Schröder hat mich an mein Studium erinnert, denn da gab es viele Kommilitonen, die wie er schreibt seit 20 Jahren, spendet er regelmäßig Blut und Plasma. Ich weiß, dass das bei uns ein beliebter Nebenjob war, weil man dafür ja tatsächlich auch Geld bekommt. Nie Braun gibt nochmal einen schönen Hinweis. Sie spendet regelmäßig ihren Leergut-Pfandbon im örtlichen Edeka für die Feuerwehr. Das tut ihrem Geldbeutel nicht weh und wenn das viele tun, kommt da schon ein bisschen was zusammen. Und ich finde besonders kreativ eine Hörerin, die aber gerne anonym bleiben will. Sie sagt, ich unterstütze ein Tierheim auf Kreta mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Und jetzt kommt's. Außerdem lasse ich die Videos, die das Tierheim regelmäßig auf YouTube postet, gerne mal stundenlang unbeobachtet und ohne Ton durchlaufen, damit das Tierheim die Werbegelder, die pro View ausgezahlt werden, erhält.
Also, okay, bin ich noch nicht drauf gekommen. Danke auch dafür,
und sie will, deswegen anonym bleiben, weil sie gerade auf der Arbeit ist.
Wiebke, vielen Dank, mach's gut.
Ciao.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir sprechen in dieser Sendung über das Spenden, über die Motivation zu spenden und den Sinn und Zweck davon. Und angerufen hat Andrea.
Ich spende erst dann was, wenn ich mich ärgere oder wenn ich mich aufrege oder wenn ich was ändern will quasi. Ich will was ändern, ich will, dass Sachen anders werden. Uns geht's hier gut, andere Leute haben nicht mal das Essen auf dem Teller in anderen Ländern. Also wir können gerne mal was abgeben, ne? Und die reichen noch mehr als die Mittelschicht oder was weiß ich.
Und geschrieben hat uns Arne und der sagt, für ihn ist Spenden eine Verbindung zu der Gesellschaft und er hat sich entschieden, regelmäßig zu spenden an sein früheres, sein mittleres und sein spätes Leben. Bedeutet konkret zum einen der Förderverein der ehemaligen Grundschule, dann aber auch ein THW-Ortsverband, in dem er 15 Jahre ehrenamtlich tätig war und schon in Angesicht des Alters an ein Hospiz in seiner aktuellen Wohnregion. Also Arne zieht das Spenden biografisch auf. Vielen Dank auch für diese Zuschrift.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Wirklich sinnvoll oder eigentlich Heuchelei? Das war die Frage. Und ich würde subsumieren, dass niemand von Ihnen wirklich gesagt hat, Spenden halte ich für heuchlerisch. Aber es gab schon auch kritische Punkte, die hier angesprochen worden sind. Wir haben eine Menge Input von Ihnen bekommen, auch was gehört über neue Plattformen zum Spenden oder Ihr persönliches Engagement. Und Thema waren dann auch mehrfach die Steuervorteile, die das Spenden mit sich bringt. Und eine Hörerin, Martina, meinte, ja, wieso denn eigentlich? Also ich will doch das Geld spenden. Wieso kriege ich da dann wieder was gut geschrieben? Daraufhin hat sich der Steuerberater oder die Steuerberaterin M. Nachtweide gemeldet aus Leipzig und uns dazu geschrieben, nicht alle Spenden sind steuerlich absetzbar. Diese Prüfung der Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke, die erfolgt beim Empfänger, dem Verein oder sonstigem. Der Gesetzgeber hat also einerseits Vorgaben gemacht, was überhaupt steuerlich zu begünstigen ist und kontrolliert das auch. Und dadurch können sozialpolitische Gelder aus der Zivilwirtschaft ein wenig gesteuert werden. Wie wir heute von Ihnen erfahren haben, spenden viele von Ihnen für alles Mögliche, vorne mit dabei Tier- und Umweltschutz, humanitäre Hilfe. Das befürworten die meisten von Ihnen, die heute angerufen haben.
Ich spende für Schulen und Kinderheime in Nepal. Und nachdem ich negative Erfahrungen gemacht habe mit großen Spendenorganisationen, habe ich gesagt, ich spende nur, wo ich weiß, es hundertprozentig ankommt.
Ich finde es auch genauso wichtig, dass es natürlich verschiedene Formen gibt, wie man sich einbringen kann. Also Spenden ist ein Teil, sowohl Zeit als auch Geld zu spenden. Der andere Teil ist natürlich, dass ich immer in meinem Leben gucken kann, wie kann ich mich solidarisch einbringen. Das fängt beim Einkauf an, das fängt beim Verhalten mit Nachbarn und Freunden an.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, wie wichtig das Spenden ist. Ich selbst bin freier Mitarbeiter in einem Verein, ACT e.V. Wir machen Kinder- und Jugendarbeit und zeigen, wie Demokratie lebbar wird.
Ich spende erst dann was, wenn ich mich ärgere oder wenn ich mich aufrege oder wenn ich was ändern will quasi. Ich will was ändern. Ich will, dass Sachen anders werden.
Ärger und Lust auf Veränderung hat diese Hörerin jetzt als starke Motivation benannt, Geld zu spenden. Andere haben aber auch angerufen, Uwe beispielsweise, und der sagt, aber entlastet das nicht die Politik und entlässt das nicht die Politik aus der Verantwortung?
Viele, die hier angerufen haben, die tolle und sinnvolle Arbeit in Projekten machen, sind auf Spenden doch deswegen angewiesen, weil die Finanzierung nicht auskömmlich ist. Das heißt, es wird viel zu wenig Geld für soziale und wohlfahrtsstaatliche Zwecke oder für die Entwicklungshilfe ausgegeben. Das Entwicklungshilfeziel, was die UNO festgelegt hat, wird seit Jahrzehnten von Deutschland nicht erreicht. Und das große Problem beim Spenden ist, die Leute tun es freiwillig. Ja, und damit bekommt man sozusagen keine sozialgerechte Umverteilung hin, um auch hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen.
Au contraire, würde da vielleicht Thilo Bode sagen, der Gründer von Foodwatch und ehemaliger Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Man will ja eben, sagt er als NGO, kein Geld vom Staat, man braucht vielmehr die Staatsferne.
Der Staat ist eben alleine nicht in der Lage, das alles zu managen. Das Engagement der Bürger ist zusätzlich wichtig in der Demokratie, auch um den Staat zum Teil auf die richtige Spur zu setzen. Deswegen schließt das eine das andere nicht aus.
Und es war wieder mal eine Sendung, wo Sie jede Menge mehr Facetten hier mit reingebracht hatten, als wir in der Vorbereitung bedacht hatten. Zum Beispiel Organspende war hier auch noch ein Thema oder aber eben die Zeitspende, das persönliche Engagement. In jedem Falle vielen Dank für Ihre Anrufe und für Ihre Beiträge. Diese Sendung, die hier so langsam aber sicher zu Ende geht, ist ja Ihre. Also will sagen, wir besprechen hier die Themen, die Sie wichtig finden in Ihrem Kiez, also vor Ihrer Haustür, in Ihrem Freundeskreis oder aber eben auch im Großen und Ganzen. Dafür brauchen wir Ihren Input. Also schreiben Sie uns bitte, was Sie beschäftigt, und wir machen dann eine dreistündige Sendung draus. Die Adresse dafür, dieweber@radio1.de, und ich verspreche Ihnen, diese Die Weber freut sich auf Ihre Post. Und in der kommenden Woche greifen wir einen Vorschlag auf, der kommt von unserem Hörer Martin, und der denkt über unseren Umgang, also gesamtgesellschaftlich, mit Alkohol nach und nach den Feiertagen, das weiß ich, machen das ja jetzt ohnehin viele. Stichwort Dry January. Und Martin wundert sich, wieso denn Alkohol so omnipräsent in den Einkaufsläden ist. Und er meint, das ist doch wohl nicht gut für die Kinder, die da dran vorbeigehen müssen, für Leute, die mit Alkoholsucht kämpfen oder die einfach davon beeinflusst werden, dass die Spirituosen immer schön im Kassenbereich aufgebaut sind. Er will den Alkohol nicht verbieten, also er macht jetzt nicht Moralpolizei, aber er wundert sich, wieso das so offen dargestellt wird. Warum könnte man damit nicht anders umgehen und damit vielleicht auch für Kinder diese Berührung mit Alkohol ein bisschen rarer machen? Das ist das Thema, das uns Martin geschrieben hat für die nächste Woche. Da geht es dann also drum und vielleicht haben Sie ja jetzt schon eine Meinung oder vielleicht auch eine Erfahrung dazu, die Sie mit uns teilen möchten. Die können Sie sehr gerne dalassen unter 0331 70 99 555. Also wie schauen Sie auf unseren Umgang mit Alkohol und auf den entsprechenden Konsum? Und wenn Sie ein Thema loswerden möchten, weil Sie dieses Alkoholthema so gar nicht anpiept und Ihr es mit Sicherheit viel besser ist, dann schreiben Sie gerne an dieweber@radio1.de.